You.
Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
So schön, dass du da bist. Ich bin die Olivia von Glücksheldin. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes hier in unserem Podcast. Kathi hat mit Bestseller-Autorin Tessa Randau gesprochen. Tessa hat das Buch, den Bestseller, Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich geschrieben. Und wir haben nicht nur eben dieses wunderschöne, authentische, ehrliche Interview mit ihr, sondern Tessa verlost mit uns zusammen 3 Exemplare des Buches. Und wir verlosen das unter unseren Newsletter-Abonnenten. Das heißt, wenn du in die Lostrommel möchtest, dann melde dich jetzt an für unseren Newsletter. Den Link verlinke ich natürlich hier in den Shownotes. Und obendrauf bekommst du noch unser neues E-Book, Sei die Mama, die du sein möchtest. Das ist das E-Book, das alle unsere Newsletter-Abonnenten automatisch bei der Anmeldung bekommen. Und was erzählt Tessa Randau in diesem Interview? Sie erzählt, wie sie als Mama mit Job und 2 Kindern kurz vorm Burnout stand. Sie erzählt, wie sie damit umgegangen ist, wie sie die Situation gemeistert hat. Sie erzählt, was sie als Beraterin von Mamas erlebt und wie sie mit den 3 Säulen des Stressmanagements die Mamas unterstützt. Sie erzählt, wie sie schließlich die Idee zu ihrem Buch hatte, worum es in dem Buch geht und warum es so stark den Nerv der Zeit trifft. Außerdem hat sie wertvolle, konkrete Tipps. Ich sag nur Bad Mom Day. Was sie damit meint, erfährst du im Interview. Und zu guter Letzt erzählt sie auch noch von ihrem Buch, das sie gerade schreibt, also ihrem 2. Buch, das hoffentlich bald auf dem Markt erscheint. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem schönen Interview.
Ja, hallo liebe Tessa, herzlich willkommen hier im Glücksheldin-Podcast. Schön, dass hallo. Du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich habe ja mich auf jeden Fall noch mit eurem Podcast befasst und auch schon einige Folgen gehört und muss sagen, ich finde es total toll, was ihr macht und auch ganz, ganz wichtig. Und insofern freue ich mich richtig, dass ich hier zu Gast sein darf.
Ja, toll, danke. Das freut mich, das zu hören. Und ich glaube auch, dass du hier ein ganz, ganz wertvoller Gast sein wirst. Wir verraten dann, wenn jetzt irgendjemand vom Namen her noch nicht geschalten hat, gleich auch warum. Aber erstmal so die Frage an dich, wer bist du denn? Wer ist denn Tessa? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Erzähl doch mal.
Ja, ich muss zugeben, viele Menschen antworten ja oft auf die Frage, wer bist du denn so, und fangen an mit ihrer beruflichen Biografie. Ich muss aber sagen, ich bin nicht mein Beruf. Also wenn man erstmal wissen möchte, wer ich bin, dann kann ich sagen, ich bin eine Frau, ich bin 44 Jahre alt, ich habe Familie, habe 2 Kinder, einen Mann, aber auch das bin ich nicht. Ich würde sagen, ich bin eine sensible Frau, die empathisch ist, die daran Spaß hat, andere Menschen zu treffen, der es wichtig ist, irgendwie Kontakte zu haben, die gerne raus in die Natur geht, die aber auch schnell mal gestresst sein kann, weil ich bin auch eher so der Typ, der die Dinge gerne langsam macht. Ich bin sehr impulsiv, ich kann auch mal schnell sauer werden, wenn mir was nicht gefällt. Also ich würde sagen, das sind so Dinge, die mich ausmachen. Ich bin, würde ich sagen, eine ganz, ganz, ganz normale Frau mit den Bedürfnissen einer Frau, mal nach Ruhe, nach Zeit für sich selbst, die es aber auch genießt, Familie zu haben. Ja, und dann bin ich eben auch noch nebenbei jemand, der einen Job hat. Früher habe ich überwiegend als Journalistin gearbeitet, dann habe ich mich als Stress- und Burnout-Beraterin selbstständig gemacht. Und neuerdings ist auch noch ein Teil von mir, dass ich gerne Bücher schreibe.
Ja, und da ist ja im Jahr 2020, wo wir uns jetzt gerade noch befinden, einiges bei dir passiert auch. Also in Bezug auf das, was du gerade als Letztes gesagt hast. Du schreibst gerne Bücher. Erzähl doch mal, wie ist denn dein Bezug darauf dein Jahr abgelaufen, dein Jahr 2020?
Ja, das muss ich sagen. 2020 war ja wirklich für viele Menschen wirklich auch ein ganz bitteres und schweres Jahr. Und ich gehöre zu den ganz Glücklichen. Für mich war es ein sensationelles Jahr. Eins, was ich wirklich, glaube ich, mein Leben lang in sehr, sehr positiver Erinnerung behalten werde. Weil ich habe 2018 mein erstes Buch geschrieben. Das heißt, Der Wald, 4 Fragen, das Leben und ich. Das ist ein erzählendes Sachbuch, was beim DTV-Verlag erschienen ist. Und das ist am 22. Mai 2020 erschienen. Und seitdem zum Glück haben es viele, viele LeserInnen gelesen, also überwiegend Frauen, aber auch Männer, verschiedenster Altersstufen. Und ich habe ganz, ganz viel positives Feedback bekommen. Ja, am Anfang wirklich am Tag mehrere Nachrichten, dass die Menschen sagen, mir hat das Buch gefallen, mich hat zum Nachdenken inspiriert, es hat mir aus der Seele gesprochen. Ich habe auch so Nachrichten wie, ja, ich musste sogar auch mal weinen, es hat mich so berührt und das ist so wirklich vieles, was ich auch denke und fühle. Und ich habe jetzt neue Ideen entwickelt durch das Buch. Und das war eigentlich genau das, was ich mit dem Buch erreichen wollte. Und das hat mich natürlich sehr berührt und motiviert. Und das Buch hat sich auch zu einem Bestseller entwickelt und ist jetzt seit über einem halben Jahr in der Bestsellerliste. Und das ist natürlich alles total toll. Und wenn man gerade sein erstes Buch veröffentlicht, dann hofft man oder wünscht sich, dass vielleicht etwas in der Art passieren könnte. Aber es ist trotzdem eben was ganz Besonderes. Und wenn sich so ein Traum dann erfüllt, dann ist das einfach wirklich schön.
Das glaube ich, ja. Wenn du dich nochmal so reinfühlst, da habe ich jetzt gerade so dran gedacht, du hast ja gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Traum von jedem Autor, dass sowas dann passiert, dass so ein Buch einfach so gut ankommt. Wie war denn so dein Gefühl, als du so mitgekriegt hast, boah, ich bin jetzt in der Bestsellerliste und ich kriege hier Nachrichten und es lesen ganz viele Menschen und ich habe da einen Nerv getroffen. Wie ist da so das Gefühl für dich gewesen?
Das ist schon echt verrückt, weil ja, man sich das vorher, ich habe auch diesen Erscheinungstermin so entgegengefiebert. Also das war wirklich auf den Tag fast genau ein Jahr. Also am 22. Mai 2019 habe ich zum ersten Mal mit meiner Lektorin telefoniert und die hat gesagt halt, ja, wir wollen das Buch haben. Und auf den Tag genau ein Jahr später wurde es, erschien es dann halt. Und man hat halt dem Ganzen so entgegengefiebert, aber man wusste überhaupt nicht, was wird passieren. Und wenn das dann wirklich so ankommt, dann ist das natürlich einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Stunden am Handy verbracht, einfach weil da der Austausch überwiegend eben mit den Leserinnen stattgefunden hat. Und ja, das ist einfach eine sehr große persönliche Bereicherung. Und das macht natürlich auch Lust, weiterzumachen. Und ja, aber ich muss auch sagen, selbst also natürlich ist es auch toll mit dieser Bestsellerliste, das ist Wahnsinn. Viele Menschen schaffen das gar nicht, obwohl sie wirklich ganz, ganz tolle Bücher schreiben. Also es ist auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wenn es gibt auch so viele gute Bücher, wo es einfach nicht klappt. Manchmal trifft man einfach einen Nerv. Aber diese Zahlen, die sind toll, aber viel toller ist eben wirklich dieses persönliche Feedback und was es mit den Menschen macht. Und ich habe aber auch versucht, wirklich mir zu sagen, bleib auf dem Teppich. Ne, also das hat jetzt einmal gut geklappt und das ist auch total schön. Das heißt aber noch lange nicht, dass es beim nächsten Mal wieder so klappt. Und du nimmst das jetzt voll Dankbarkeit mit. Und trotzdem aber ist alles genauso vorher und sind die Dinge im Leben sind einfach wichtig. Das sind letztendlich andere, dass man gesund ist, dass die Familie irgendwie zusammenhält. Und ich finde auch, es ist sehr schön, wenn man es schafft, so ein Buch zu schreiben, was viele Menschen bewegt. Aber ich finde trotzdem, jetzt gerade in diesem Jahr, die Menschen, die da rausgehen und Kranke pflegen, Ärzte, die ihre Gesundheit riskieren, die ganzen Helfer da draußen 2020, das sind eben echt Helden und Menschen, die was bewegen. Und wenn man ein schönes Buch schreibt, was auch Impulse geben kann, ist das toll. Aber ich habe da sehr oft die Relation, dass ich sehe, das da draußen, das sind wirklich die Helden, vor denen ich auch meinen Hut ziehe und wo ich auch echt sage, ne, auf dem Teppich bleiben, das ist wichtig, das hier ist schön, aber das da draußen ist wichtig.
Ja, also da hast du natürlich total recht. Und wir haben ja vorher auch schon mal gesprochen. Ich kann das ja total bestätigen, so aus meinem ersten Eindruck heraus, dass du wirklich jemand bist, der so absolut am Boden geblieben ist. Und du hast auch gleich als erstes zu mir gesagt, du, ich bin die Tessa, ich bin eine ganz normale Mama, wie du auch und wie ganz viele andere auch. Und ich glaube, das zieht sich so durch deine Lebenseinstellung, ist so mein Eindruck. Und trotz allem denke ich aber, das Schöne ist ja, wenn du auf die Bestsellerliste gekommen bist oder auch lange drauf warst, dass du einfach viele Menschen mit deiner Botschaft erreichen konntest. Und ich glaube, dass das auch gerade in 2020 wichtig war, also dass du da wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, so einen Nerv auch getroffen hast. Und da schließt auch so meine nächste Frage gleich an. Und zwar hast du ja vorhin auch erwähnt, du warst Journalistin, du warst aber auch in der Stress- und Burnout-Beratung tätig und unterwegs. Wie war denn diese Zeit, beziehungsweise dann danach kommen wir ja sicherlich drauf, wie hängt das jetzt auch mit deinem Buch, über das wir ja gerade gesprochen haben, zusammen?
Genau, das hängt so zusammen, dass ich tatsächlich auch vieles selber in meinem Leben erlebt habe, entweder selbst oder eben beruflich, was dann in dieses Buch eingeflossen ist. Also als ich als Journalistin gearbeitet habe, da war ich Ressortleiterin bei einer Zeitschrift für die Zielgruppe 50+. Und das hatte sich über Jahre von einem totalen Traumjob in fast so ein bisschen einen Albtraumjob entwickelt, weil sich da die Arbeitsbedingungen total verändert und verschlechtert hatten. Und dann wurde ich schwanger und es war wahnsinnig auch, also ich war körperlich auch gar nicht fit während der Schwangerschaft. Ich hatte nichts, was man irgendwie mit einer Diagnose benennen kann, aber ich war unfassbar unfit und hatte, aber ich war sehr perfektionistisch früher immer noch den Anspruch, meinen Job wirklich genauso weiterzumachen wie vorher. Ich wollte dann ursprünglich eigentlich auch schon nach 3 Monaten wieder arbeiten gehen, allerdings nur in Teilzeit. Das habe ich dann erst nach 6 Monaten angefangen. Aber meine Tochter, die ich damals bekommen habe, die war auch keine gute Schläferin und die hat auch viel geweint. Und nach den 6 Monaten im Job, ich war so unfassbar ausgebrannt. Also ich muss auch sagen, kein Arbeitstag vorher, der noch so anstrengend gewesen wäre, war vergleichbar mit dem Muttersein. Es war ja teilweise so, dass man dann dachte, oh, ich darf jetzt ins Büro, so schön erholsam. Ja, und genau. Aber es war eben auch so, dass ich einfach auch im Kopf so leer war. Also vorher war ich so ein Multitasker und auf einmal saß ich dann und habe gedacht, oh Gott, ey, krass, ich kriege nicht den Text noch geschrieben. Genau, und ich war dann einfach schon durch das Muttersein sehr angestrengt, aber der Job hatte sich vorher auch zum Negativen verändert. Und so war es letztendlich so, dass als dann mein Sohn geboren wurde, mein zweites Kind, dass ich dann nach ein paar Wochen wirklich ganz kurz vom Burnout war. Also ich habe mich dann irgendwann einmal abends, mein Mann brachte die Kinder nach oben und ich blickte auf den Esszimmertisch und da war alles noch dreckig und die Küche war voller dreckigen Geschirr und überall waren Krümel und Breichenflecken und ich sah verwutzt aus und meine Haare waren noch fettig, weil ich an dem Tag und ich glaube am Tag vorher es nicht geschafft habe zu duschen oder also es war einfach, mein Leben war so auf den Fugen geraten und ich habe gedacht, wer bin ich, wo bin ich? Und hatte so einen kleinen emotionalen Zusammenbruch. Und diese Dinge haben mich dann dazu bewogen, eben meinen Job zu ändern. Ich habe gemerkt, ich will da nicht mehr hingehen. Mich macht das nicht mehr glücklich. Ich brauche was anderes. Und dann bin ich mit meiner Schwester, die Diplompsychologin ist, auf die Idee gekommen, eben eine Stress- und Burnout-Beratung zu machen. Und bei dieser Weiterbildung dahin habe ich wahnsinnig viel für mich gelernt. Und alles, was wir dann später mit den Freunden gemacht haben, habe ich erstmal mir selbst angewandt. Also ich habe wirklich mein Leben umgekrempelt. Ich habe da mehr Ruhe reingebracht. Ich habe mehr Ich-Zeit reingebracht. Ich habe mehr auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet. Ich habe meinen Sohn dann auch viel früher in die Kita gebracht, als ich eigentlich wollte. Zum Glück wohne ich hier ein bisschen ländlich. Das hat jeweils immer Vor- und Nachteile, war einfach noch ein Platz zu haben. Und ja, ich habe dann wirklich viel verändert. Und in diesem Prozess habe ich gemerkt, wie gut mir das getan hat. Und in der Beratung habe ich dann auch so viele Frauen getroffen, denen es halt so ging wie uns. Wir haben, wie ihr, auch den Schwerpunkt eben auf Mütter gelegt. Und da kamen auch mal andere Menschen zu uns. Aber wir haben so sehr festgestellt, meine Schwester war da auch gerade Mutter geworden, dass es so viele Mütter da draußen gibt, die wirklich irgendwie gestresst und überfordert sind, die sich aber auch nicht trauen, das zu sagen, weil das irgendwo auch so ein Manko heutzutage ist. Ne? Als Mutter muss man alles wuppen. Als Mutter muss man irgendwie schön sein, den Haushalt gewuppt kriegen, die Arbeit gewuppt kriegen, die Kinder müssen alle strahlend aussehen, dass man sie ständig irgendwie in so quasi für Kataloge fotografieren könnte. Die müssen 1000 Hobbys haben. Also da sind so wahnsinnige Ansprüche und alle denken, wenn ich diese ganzen Ansprüche nicht erfülle, bin ich eine schlechte Mutter. Und deswegen erhält man zumindest mal nach außen diese Fassade aufrecht. Und diese ganzen Beobachtungen haben am Ende dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hier sind ganz viele Frauen im gleichen Boot, denen es nicht gut geht, die sich aber nicht trauen, das zu sagen, weil sie wollen nicht die Versagerin sein. Und für die wollte ich was tun und deswegen habe ich mich hingesetzt und dieses Buch geschrieben.
Ja, schön. Was war denn, wenn du dich so zurückerinnerst an diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, was war denn so was Typisches, mit dem so eine Mama zu euch kam? Du hast gesagt, du hast es mit deiner Schwester dann zusammen gemacht. Ja. Und was war so ganz, in Anführungszeichen, typisches Problem? Und wie seid ihr zu einer Lösung gekommen? Oder was für Lösungsansätze hattet ihr da?
Also meine Lieblingsgeschichte ist, dass fast jedes Gespräch damit begann, dass die Mütter sagten, sich erstmal entschuldigt haben. Also die saßen da und haben sich erstmal dafür entschuldigt, so ungefähr, dass sie überhaupt da sind und haben gesagt, ich weiß auch nicht, warum es mir nicht gut geht. Ich arbeite ja nur 20 Stunden und trotzdem fühle ich mich jetzt so ausgebrannt und so weiter. Und so fing das Gespräch erstmal an. Mhm. Und irgendwann kam ich so auf die Idee und habe versucht, das mal so ein bisschen so umzukehren und habe sie so ein bisschen zu pieksen. Und habe ich gesagt, ach Mensch, okay, also sie arbeiten 20 Stunden, danach gehen sie also nach Hause, legen die Füße hoch, machen sich einen Tee, dann kocht bestimmt ihr Mann und räumt auf und sie gehen dann noch mit der Freundin ins Kino und also so sieht ihr Alltag aus. Und dann ist das eigentlich ja echt entspannt. Verstehe ich jetzt auch nicht. Tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und dann kann man, nein. Also ich arbeite 20 Stunden irgendwie in der Firma, dann komme ich heim, dann gehe ich noch schnell einkaufen, dann koche ich schnell was zu essen, dann beaufsichtige ich die Kinder bei den Hausaufgaben, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann kaufe ich noch ein Geschenk für die Schwiegermutter, dann backe ich noch einen Kuchen für den Bazar. Ne? Und dann fingen die an, 1000 Dinge aufzuzählen. Dann habe ich gesagt, okay. Also, sie arbeiten so offensichtlich 20 Stunden bezahlt und dann nochmal, weiß ich nicht, die kamen so auf locker 70, 80 Wochenstunden an Arbeit, eben aber der Rest war unbezahlte Arbeit, ne? Und zwar unbezahlte Arbeit, die anstrengend ist, die immer wieder von vorne geht, für die es keine Wertschätzung gibt, keine Anerkennung und die von der Gesellschaft eigentlich gar nicht als Arbeit anerkannt wird, weil dafür gibt es ja kein Geld. Ne? Mhm. Und das war nämlich der Punkt, dass die meisten Frauen gar nicht gesehen haben, wie viel sie leisten, weil es dann auch nicht anerkannt wird und sie sich auch nicht selbst das zugestehen konnten, wie anstrengend das eigentlich ist. Und wie viele Rollen sie erfüllen und was sie eigentlich alles tun und was sie für ein Mental Load haben, weil sie sich alles Mögliche merken müssen. Und schon allein diese Erkenntnis, und dann haben wir mit denen aufgedröselt, was tun sie, wie viel am Tag, wie viel Pausen haben die. Wir haben ganz genau das mal auseinandergenommen, haben geguckt, was davon braucht man eigentlich, was ist wichtig, was für Bedürfnisse haben die Frauen. Und haben das so aufgedröselt und haben dann angefangen, Erholung reinzubringen, Ich-Zeit reinzubringen, zu gucken, was kann man reduzieren und aber auch zu gucken, wie kann ich mein Denken verändern, weil das Stressmanagement eigentlich so auf drei Säulen ansetzt. Es geht einfach darum, wirklich Stressoren zu reduzieren, dann auch eben das Denken zu verändern, dass ich nicht so gedanklich in Stress komme und eben Regeneration zu schaffen. Und erst wenn man die drei Säulen eigentlich in den Alltag hinbekommt, dann kommt man aus dem Stress wieder raus und das war so unser Ziel. Und das hat auch wirklich erstaunlich gut geklappt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man innerhalb so kurzer Zeit auch tatsächlich solche Veränderungen herbeiführen kann.
Das heißt, die Mamas, die kamen dann zu euch zu ein bis x Terminen. Ihr habt praktisch erstmal das so ein Stück weit aufgedröselt und habt dann auf diesen drei Ebenen, gemeinsam Lösungsansätze gefunden. So könnte man es zusammenfassen.
Sag du, ist mein Gedanke schon wieder weg. Aber
ich wollte auf eine Sache nochmal genauer eingehen. Das haben wir nämlich tatsächlich auch ganz, ganz oft. Also wir erleben ganz Ähnliches, was du gerade erzählt hast. Und so ein ganz wichtiger Punkt ist immer so dieses, ich baue mir so, wir nennen es immer so Ruheinselchen. Es muss ja nichts Großes sein, aber ich baue mir so Ruheinselchen in den Tag ein. Und da kommt immer erstmal die Antwort von eigentlich fast jeder Mama, ja, dafür habe ich aber keine Zeit. Ich kann das nicht. Bei mir geht das nicht, weil ich arbeite, ich mache dies, ich mache das und so weiter. Wie seid ihr denn mit, also wenn ihr das auch erlebt habt, wie habt ihr denn da einen Ansatzpunkt gefunden zu sagen, schau mal, hier ist vielleicht doch noch ein Ruheinselchen oder hier ist vielleicht noch mal eine Zeit, wo du mal ein bisschen durchatmen kannst?
Also das Motto war auch oft so konkret wie möglich, indem man wirklich mal ganz genau geguckt hat, was passiert an den Tagen und was machen die Frauen. Und es hat am meisten geklappt, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Pausen letztendlich wieder Energie geben. Also letztendlich war mal dieses Gefühl, ich habe keine Zeit im Sinne von, ich darf mir die nicht nehmen. Ja. Und als aber wir den Frauen dann auch, wir haben auch immer so ein bisschen Theoretisches gemacht und so und die verstanden haben, oft wenn man mal so die Theorie auch erklärt hat, warum die Pausen so wichtig sind, dass quasi wir sonst die ganze Zeit eben einen erhöhten Cortisolspiegel haben und dass uns auf Dauer ausbrennt und dass wir immer wieder in die Entspannung kommen müssen, dass es in den Sympathikus und den Parasympathikus gibt und so weiter. Das haben wir alles auch wirklich so ein bisschen theoretisch erklärt. Und dass letztendlich dieses Runterkommen, sich hinsetzen, mal 10 Minuten Tee trinken, nicht in der Zeit am Handy fummeln, einfach mal diese Entspannung, dass das mir wieder die Energie gibt, danach die gleiche Arbeit sehr viel effizienter zu machen, dann mit dem Verständnis waren die dann auch bereit dazu. Und auch mit dem Verständnis, dass wir gesagt haben, pass mal auf, du kannst so weitermachen, aber dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass du demnächst viel, viel, viel länger ausfällst. Dann sitzt du nämlich in der Klinik und es geht gar nichts mehr und dann muss es zu Hause auch ohne dich laufen. Also mach's doch lieber jetzt so. Und letztendlich haben wir auch viel tote Zeit. Also es gibt auch oft Dinge, also erstens sagen wir zu oft ja und müssen mal so ein bisschen gucken, wo könnte man auch nein sagen. Dann haben die allermeisten von uns eine gute Infrastruktur und man kann auch um Hilfe bitten. Das tun auch viele einfach nicht und wollen es nicht. Mhm. Und es ist aber wichtig, oder wenn man diese Infrastruktur nicht hat, dann ist es wichtig, sich eine zu schaffen, wo man Hilfe bekommt. Und und letztendlich diese Inselchen geben eben diese Kraft, um dann irgendwie wieder für andere da sein zu können. Und mit dem Gedanken, ich kann eigentlich nur eine gute Mutter sein, ich kann nur eine gute Ehefrau sein, ich kann nur eine gute Angestellte sein, wenn ich auch noch die Kraft habe, dann mit dem Verständnis ging es dann doch, die Zeit zu finden.
Meistens ist es ja dann eine Frage der Prioritätensetzung. Es hört sich immer so platt an, ne? Aber letztendlich ist es so. Und das finde ich schön, denn ich habe gerade an so einen Handy-Akku gedacht, ne? So, das Handy ist irgendwie fast leer. Die Mama ist fast alle fix und fertig. Und dann muss die sich erstmal wieder in den Akku ein bisschen aufladen, damit dieses, was man an dem Akku so sieht, ein bisschen höher wird, um dann wieder auch was machen zu können, ne? So dieser Präventionsgedanke letztendlich.
Genau das Bild hatten wir auch und wir haben gesagt, eigentlich ist es ganz wichtig, dass der Akku muss eigentlich fast immer wieder auf voll geladen werden. Mhm. Weil wenn man mal an dem Punkt ist, dass man nur noch auf der Reserve läuft, dann ist ja sofort, wenn dieses Akku ein bisschen weg ist, ist ja total aus. Ne? Ja. Und wirklich, dann ist ganz Wense. Und das ist natürlich nicht gut, sondern eigentlich muss der Akku mal mindestens zu 80% voll sein und darf eigentlich nur auf 60 sinken. Und dann muss man den Rest wieder aufarbeiten, damit es mir auch gut geht. Ja. Weil wenn ich unter die 50% falle, dann geht es mir eh schon so schlecht, dass ich gar nicht mehr effektiv genug bin. Und genau jetzt weiß ich auch, was ich eben noch mal kurz sagen wollte. Mhm. Viele der Frauen, die zu uns kamen und wirklich dachten, so mit ein, zwei Sitzungen ist es getan, den haben wir auch dann gesehen, oh, da ist aber wirklich, wirklich 5 vor 12. Mhm. Und den haben wir dann auch empfohlen, sich mal krankschreiben zu lassen. Und wir hatten mehrere Fälle, die waren dann nach ein Jahr lang und länger raus. Also und da weil die einfach wirklich schon im Burnout waren, es nicht begriffen haben. Und dann haben die sich wirklich die eine Reha gemacht, eine berufliche Wiedereingliederung. Das kam dann alles. Und die hatten vorher nicht erkannt, als sie zu uns kamen, wie weit das Ganze schon fortgeschritten ist. Also das war schon echt erstaunlich.
Ja, das stimmt. Also die Erfahrung haben wir leider, muss man sagen, auch schon gemacht, dass wir wirklich Frauen, Mamas im Training sitzen hatten, wo wir danach wirklich auch nochmal angesprochen haben, diejenigen einzeln, und wirklich gesagt haben, also weil von außen siehst du manchmal Dinge, die du dann selber von innen irgendwie gar nicht mehr so wahrnehmen kannst, weil du schon so in deinem Tunnelblick bist, und haben dann wirklich auch nochmal gesagt, du, bei dir überleg dir mal, ne, vielleicht, wie du sagst, krankschreiben lassen, vielleicht wirklich in der therapeutische Behandlung auch begeben. Und es ist ja auch alles keine Schande und nichts Dramatisches. Es ist halt, man hat es halt vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht wahrgenommen, aber man kann ja immer gegensteuern, man kann ja immer was tun. Ja.
Nee, absolut. Also ich finde ganz wichtig, also wenn wir irgendwie uns einen Finger brechen, man käme ja keiner auf die Idee zu sagen, ich mache da jetzt keinen Gips drum und ich gehe nicht zum Arzt, weil das ist was, das ist ganz klar und das kann jeder sehen. Aber wir bestehen halt doch einfach aus Körper und aus Knochen und aus Sehnen, aber eben auch aus Emotion und aus Seele und aus Gefühl. Und natürlich kann auch unsere Emotion und unser Gefühl einfach auch mal krank werden oder einfach auch mal nicht gut sein. Und ganz klar, wie du schon sagst, also wir waren eine Beratung, das war keine Therapie, sondern das war einfach nur unterstützend. Und wir haben versucht, Prävention zu machen, hatten auch einen Präventionskurs. Aber ganz klar, die schon kurz vorm Burnout sind oder im Burnout sind, die brauchen ärztliche Hilfe, die brauchen Therapie. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann eine Beratung alleine gar nicht genug helfen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich da, wenn man eben es der Seele nicht gut geht, dann braucht die einfach Hilfe, um wieder gesund zu werden. Wie jedes andere Körperteil eben auch. Und das ist leider auch in unserer Gesellschaft noch nicht genug anerkannt.
Nee, das stimmt. Das ist, was man nicht sieht, das gibt's nicht, ist manchmal so das Motto. Ne? Und wenn dann jemand sagt, keine Ahnung, ich habe tatsächlich eine Depression, dann das ist heute noch, dass man dann den Satz hört, naja, dann reiß dich halt mal ein bisschen zusammen und dann, ne, dann wird es schon wieder. Dann geh halt einmal raus, geh mal spazieren oder so. Und ja, da gibt es einfach Dinge, das sollte jeder und jede dann mit einem Arzt besprechen. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall spannend. Ihr habt da wirklich, glaube ich, in eine ähnliche Richtung zumindest gearbeitet wie wir auch. Und dann hast du ja vorhin schon erwähnt, dann ist diese Idee zu deinem Buch entstanden. Vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, das haben wir jetzt auch gar nicht erzählt, worum geht's denn da? Also, und was hat es so mit Mamas und Burnout-Prävention überhaupt zu tun?
Genau, das war so 2018. Da muss ich sagen, letztendlich so ein bisschen die Idee, ein Buch zu schreiben, hat mich mit meiner Freundin draufgebracht, die selbst Autorin ist, die Maike Werkmeister. Mhm. Die schreibt ganz tolle Frauenromane. Mhm. Und die hatte ein Jahr vorher irgendwie angefangen, hat einen großen Verlag gefunden und die ging so im Schreiben auf. Und wir kennen schon aus dem Volontariat und sind viele Jahre schon befreundet. Und das fand ich irgendwie so ganz spannend, ihren ganzen Prozess da zu sehen. Und irgendwie, weil ich eben Journalistin bin und gerne schreibe, hatte ich schon im Leben ab und zu mal die Idee, ich könnte ja mal ein Buch schreiben und habe auch verschiedene Sachen mal kurz angefangen, aber nie wirklich weitergemacht, weil da fehlte so der Impuls. So nach 2-3 Seiten habe ich gemerkt, ach nö, ist es irgendwie doch nicht. Mhm. Und durch die bin ich so ein bisschen auf diese Idee gekommen, überhaupt ein Buch zu schreiben und habe dann auch noch mal ein bisschen was ausprobiert. Wollte tatsächlich ursprünglich eigentlich auch einen Frauenroman schreiben von eben einer gestressten Mutter, aber es sollte eigentlich eher so Richtung Roman gehen. Aber mich interessierten tatsächlich viel mehr so diese innerlichen Themen. Mhm. Und beim Roman muss man ja einfach noch ganz viel so Handlung und Verwicklung und dieses so Dinge reinbringen. Und das fiel mir eher so ein bisschen schwierig, dieser Teil. Nichtsdestotrotz war ich aber irgendwie so angefixt durch meine Freundin und dachte, oh, ich habe da jetzt auch total Lust drauf. Und dann bin ich mit meinem Mann in die Berge gefahren, so, zu so einem kleinen Hüttenwochenende. Das sollte so eine Recherchereise sein, weil da sollte quasi mein Frauenroman spielen. Mhm. Und da ist mein Mann ein bisschen Fahrradfahren gegangen und ich habe mich mal so rausgesetzt, irgendwie vor die Hütte und habe so ein bisschen in die Natur geguckt und auf einer Bank. Und da ist mir dann so ein Satz eingefallen, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Das ist eine chinesische Weisheit, die ich jetzt leider aber nicht verrate, weil die auch eben in dem Buch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ich möchte irgendwie da, falls es jemand lesen möchte, irgendwie die Spannung nicht nehmen. Und mit diesem Satz, dieser Weisheit, die irgendwie auch ganz viel in meinem Leben verändert hat, kam die Idee zu diesem Buch. Und dann habe ich schon auf der Heimfahrt so ein bisschen drüber nachgedacht. Und als wir wieder zu Hause waren, habe ich meinen Computer genommen und habe so die ersten Sätze geschrieben. Und das war dann eben, ja, waren die ersten Sätze jetzt des neuen Buchs. Und das fühlte sich so toll und so richtig an. Und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, ja, dieses Buch will ich schreiben. Und diese Art, also da geht es in diesem Buch geht es halt um eine Frau Anfang 30, die total irgendwie gestresst ist. Und die merkt es aber selbst auch gar nicht so richtig. Die merkt nur, mir geht's nicht gut und ich bin nicht gut drauf. Aber sie weiß gar nicht, was ist eigentlich los bei mir. Was ist so die Ursache meines Problems? Und die beschließt irgendwann aus so einem Impuls heraus, heute hole ich mal nicht selber die Kinder von der Kita und von der Schule ab, sondern ich rufe die Babysitterin an und die soll die Kinder holen und ich muss einfach mal aus meinem Alltag flüchten. Und dann flüchtet die in einen Wald auf eine Lichtung und merkt erst eigentlich so, hat gar nicht vor, dorthin zu fahren, aber als sie dort landet, dass sie irgendwo so ihr inneres Gefühl dorthin geführt hat, das ist nämlich so die Lichtung ihrer Kindheit, wo sie früher total schön gespielt hat und schöne Zeit verbracht hat. Und dort hat sie eine Begegnung mit einer alten Dame und die erzählt ihr von 4 Fragen, die das Leben verändern können. Und die junge Frau ist erst total skeptisch, aber irgendwann wird sie neugierig und dann wird wirklich ganz vieles in ihrem Leben passieren. Und das war eben die Idee, so meine Erfahrung und die, die ich so aus der Stress- und Burnout-Beratung kannte, die ich aber auch aus meiner journalistischen Arbeit habe ich wahnsinnig viel gelernt und mich mit psychologischen Theorien auch und so befasst. Also da ist ganz viel aus meiner Arbeit und aus meiner eigenen Erfahrung eingeflossen und das ist jetzt eben dieses Buch geworden.
Das heißt, es ist ja zum einen, also ich kenne ja auch dein Buch, eine Geschichte über eine Frau und zum anderen ist es ja aber auch ganz stark etwas, also so habe ich es empfunden, zumindest beim Lesen, was einen selber so anspricht und inspiriert, selber über gewisse Dinge mal nachzudenken. Also mir ging es so, ich habe mich da sehr stark wiedergefunden in dieser Frau, um die es ging, um die es geht und habe dann ganz automatisch angefangen, mir zum Beispiel auch diese Fragen zu stellen. Also und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich was, ne, was, ja, was du auch damit bezweckt hast, oder?
Genau, das war genau die Idee. Also deswegen wollte ich eben auch keinen Roman schreiben, sondern ein erzählendes Sachbuch. Und ganz wenige, weil das ja auch ein bisschen ein komisches Genre ist, ganz wenige Leserinnen haben das auch nicht so quasi gemerkt und haben gedacht, es sollte ein Roman sein. Und das waren die ganz wenige, die so ein bisschen enttäuscht waren, weil die gesagt haben, oh, die Figuren, die sind ja gar nicht so stark ausgearbeitet und da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr gewünscht. Aber das war gerade meine Intention, also die Figuren, natürlich soll ich mich mit der Frau identifizieren, aber letztendlich nur, um eins hinzubekommen, dass sie genau das macht, was bei dir passiert ist. Du sollst eigentlich, die Leserin oder Leser soll anfangen, sich selbst die Fragen zu stellen, soll über sich selbst nachdenken, soll sich hinterfragen, soll überlegen, wie würde ich denn handeln oder wie habe ich bisher gehandelt? Was für neue Ideen und Impulse habe ich jetzt vielleicht durch diese Fragen? Und das wollte ich mit diesem Buch machen. Ich wollte einen Ratgeber schreiben, der aber nicht Rat gibt im Sinne von, das sollst du so und so machen, sondern der dir nur ein Werkzeug an die Hand gibt, um für dich selbst Ideen zu entwickeln. Mhm. Und deswegen ist das Buch auch sehr schmal, weil ein Stück weit der Geschichte soll man selber mitschreiben, und zwar seine eigene. Also die Idee ist eben gar nicht so viel Stoff zu liefern, sondern nur Stoff zum Selbstreflektieren zu liefern. Mhm. Und es gibt halt aus meiner Sicht nicht den einen richtigen Weg, um irgendwas im Leben anzugehen, sondern es gibt unfassbar viele Wege und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und deswegen, ich stelle mir wirklich auch im Alltag ganz, ganz häufig diese Fragen, weil es auch nie abgeschlossen ist, der Prozess. Also vor zwei, drei Jahren habe ich auf diese Fragen andere Antworten gefunden als heute. Ja. Und es entwickelt sich. Und eigentlich ist die Idee, die Fragen sollen einen ein Leben lang begleiten und immer mal wieder dazu helfen, zu gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ist alles noch gut? Wo kann ich mithilfe der Fragen auch wieder Veränderungen herbeiführen?
Mhm. Ja. Also das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt. Mir ging es ganz genau so. Ich habe das Buch jetzt vor unserem Interview ein zweites Mal gelesen und habe mir tatsächlich auch so kleine Post-its dann reingemacht, wo dann die Fragen auch vorkommen, weil ich jetzt, also ich bin mir absolut sicher, das wird ein Buch sein, das werde ich immer mal wieder aus dem Regal rausziehen. Also und dann immer mal wieder so reinblättern und mir überlegen, okay, welche Frage könnte ich mir denn gerade mal stellen? Und wie du gesagt hast, so geht es mir auch. Dass das im Alltag jetzt so passiert, dass ich, wenn ich in irgendeiner stressigen Situation bin oder irgendwie mich über irgendwas ärgere oder so, dass ich mir dann so eine Frage stelle und dann relativiert sich ja manches auch. Aber das ist bei mir ja ganz anders als jetzt bei dir oder bei der anderen Mama. Und das finde ich so schön. Also dass es so für jeden seine individuelle Geschichte schreibt, ja, so wie du es auch gerade gesagt hast, ja, total schön.
Ich glaube schon, dass wir Mütter natürlich viele Themen haben, die ähnlich sind. Das ist so dieses, wo man sich halt vielleicht so ein bisschen identifizieren kann. Und trotzdem ist aber jeder von uns wieder anders und braucht nicht auf die gleiche Art und Weise. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, auch wenn ich jetzt die Tessa Rondau bin, die dieses Buch geschrieben hat, habe auch ich Phasen, wo es bei mir besser läuft und schlechter. Und wo ich mich auch immer wieder auf einmal anhand meiner Fragen merke, stopp. Also jetzt musst du auch mal wieder mehr tun. Ne? Du bist jetzt auch wieder in so einen alten Schlendrian geraten. Du machst auch vielleicht was, weiß ich, gerade zu wenig Pausen oder nicht genug körperlich oder du gehst nicht mehr oft genug spazieren. Also bei mir gibt es auch immer mal die Phasen, wo es auch mal, ich meine eigenen guten Gewohnheiten und Vorsätze auch mal wieder ein bisschen vernachlässige und mich auch damit auch mal wieder sozusagen so zur Besinnung rufen muss.
Ja, das fand ich gerade so schön, du hast gesagt, du hast so gute Gewohnheiten. Hast gerade schon so kurz welche genannt. Was sind denn für dich so, das sind ja vielleicht auch gleichzeitig so deine Ruheinselchen, was wir vorhin hatten. Was sind denn für dich so gute Gewohnheiten?
Also erstmal bin ich tatsächlich ein echt langsamer Mensch. Ich komme mit Hetzen und Zeitdruck und so nicht besonders gut zurecht. Und wo ich nur kann, gönne ich mir diese Langsamkeit, indem ich jetzt, habe ich jetzt eben auch Glück, dass ich jetzt meinen Job zu Hause habe und mir meine Zeit selber einteilen kann. Und da, ich versuche den Tag einfach nicht so stark zu füllen und um überhaupt schon mal diese Langsamkeit mir, wo es möglich ist, gönnen zu können. Mhm. Das ist schon mal so ein Grundprinzip, was ich so insgesamt in meinen Alltag reingebracht habe. Aber das, was mir total gut tut, ist mindestens einmal am Tag oder mehr schaffe ich auch nicht, aber einmal am Tag einen Spaziergang zu machen, mal draußen zu sein. Ich bin wirklich jemand, der die Natur braucht, so als um sich irgendwie zu erden. Tut mir total gut. Und da werden auch alle Sorgen direkt viel, viel kleiner, weil ich gucke mir auch so gern einfach wirklich diesen Kreislauf der Natur an, also dieses die Jahreszeit, dieses Kommen und Gehen, wie sich das entwickelt, und das hat so ganz viel Tröstliches für mich, also das finde ich einfach wahnsinnig schön. Dann bin ich wirklich viel, viel, viel besser darin geworden, einfach Pausen zu machen. Und ich kann auch mittlerweile, ich bin wirklich sehr ordentlich und eigentlich perfektionistisch, und da arbeite ich seit Jahren gegen an, also dass das nicht ne, so dominant ist. Und ich habe auch mal wieder Phase, wo ich sage, ich muss jetzt mal Ordnung reinbringen. Aber ich kann mittlerweile auch mal so einen Schalter drücken, dass ich einfach weggucke. Also ich kann auch, bin jetzt mit meinem Aufräumen, ich habe jetzt die letzten Tage irgendwie vor, wie gesagt, mal wieder so ein bisschen Struktur hier reinzubringen. Und bin immer noch nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte, weil ich auch echt ein bisschen schlapp war. Und dann wollte ich eigentlich gestern Mittag fertig sein und mich mit meiner Schwester treffen und uns mal so einen richtig schönen Nachmittag gönnen. Und dann war ich aber immer noch nicht fertig. Und früher hätte ich vielleicht sogar der abgesagt oder hätte irgendwie gelaunt gewesen. Es hätte mich irgendwie belastet. Und gestern habe ich in meinem Kopf einfach gedacht, so, Schalter umlegen, du nimmst das jetzt einfach nicht mehr wahr. Du hast jetzt einfach eine gute Zeit, das brauchst du jetzt. Und danach kannst du eh danach wieder dein Aufräumprojekt viel besser machen.
Ja.
Und es hat total gut geklappt. Und das wäre mir früher nicht gut gelungen. Genau, und zu meiner Schwester, da kann ich auch noch einen Tipp sagen. Also wir haben irgendwann auch mal eingeführt, ist jetzt auch durch Corona weniger gewesen, als wir wollten, aber da haben wir haben mal den Bad Mom Day eingeführt. Und dann haben wir echt ab und zu mal so, hat sie sich einen Tag freigenommen, ich mir auch, dann haben wir mal einen Tag im Monat irgendwie blau gemacht. Dann haben wir die Kinder bei den Großeltern, also das war so, wir hatten immer einen Tag, da waren die nachmittags bei den Großeltern. Und dann haben wir irgendwie schon uns vormittags getroffen, sind irgendwie Kaffee trinken gegangen, haben Spaziergang gemacht und haben uns vielleicht nachmittags irgendwie einen schönen Film mal angeguckt und haben uns echt mal so einen freien Tag gegönnt. Und das war auch so eine dieser Inseln. Ja,
ja, das ist eine coole Idee, gerade der Titel auch Bad Mom Day. Ich habe an den Film jetzt gerade gedacht.
Genau, das war so ein bisschen inspiriert dadurch.
Genau, genau.
Ey, wir sind heute mal so richtig.
Sehr cool.
Und genau in dem Rahmen auch als Empfehlung, ich finde, gerade Mütter mit kleinen Kindern, ne, sich mal in Ruhe 10 Minuten hinsetzen und einen Tee trinken, wenn die dann ständig an einem Bein rumzuppeln oder so, ist es auch nicht so entspannt. Ich finde schon wichtig, dass man bei Kindern auf Medienkonsum achtet. Aber mein Gott, wenn sie dann einmal 10 Minuten Fernsehen am Tag mehr oder irgendwas anderes, damit die Mutter dann echt mal ihre Ruhe hat, ey, macht mit bestem Gewissen. Ja? Ihr seid bessere Mütter, wenn ihr euch zwischendurch mal ausruht und wenn eure Kinder dann mal 10 Minuten oder 15 Minuten mehr ferngesehen haben, als offiziell erlaubt, egal.
Ja, genau, richtig. Das ist auch ein super Tipp. Das ist ja ganz oft was, was, glaube ich, uns alle Mütter so immer wieder begleitet, dieses schlechte Gewissen. Also so dieses, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich gerade nicht dort, jetzt habe ich das erlaubt, war denn das richtig? Und da kannst dich ja da bis ins Unendliche quälen. Und da finde ich sowas eben cool, dann mal zu sagen, naja, ich bin jetzt mal eine Bad Mom. Dann ist es halt so. Ja. Also davon wird jetzt keiner unglücklich oder sonst irgendwas.
Ja. Und man ist ja letztendlich nicht bad, wenn man was für sich tut. Man denkt das ja erst nur. Ne? Letztendlich, das hat mir auch geholfen. Wir sind richtig, richtig, richtig gute Mütter, wenn wir was für uns tun. Erstens leben wir unseren Kindern vor. Die sehen das schon, dass das wichtig ist. Ich sage das auch zu denen, passt mal auf. Die Mami braucht jetzt mal eine Pause. Das ist wichtig für mich. Es ist wichtig, dass man im Leben Pausen macht und so weiter. Wir sind ja Vorbilder. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir auch einfach mal Selbstfürsorge zeigen, also dass wir die machen und dass die Kinder auch lernen, dass man das braucht. Und dann sind wir auch noch in dem Moment eine gute Mutter, weil wir einfach danach wieder ein besseres Nervenkostüm haben, mehr Ruhe für unsere Kinder, auch mit offenerem Herzen uns wieder um die kümmern können, nachdem wir auch mal was für uns getan haben. Wenn wir immer nur was für andere tun, dann machen wir vielleicht auch gar nicht mehr so, wir tun dann was für die Kinder, aber am Denken stehen, ich will eigentlich gar nicht, will eigentlich gar nicht. Das spüren die ja auch. Ja. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, das sind auch so meine Inseln, also im Alltag schaffe ich mir die, aber ich bin auch wirklich jemand, ich muss immer mal so zwischendurch aufbrechen. Und deswegen fahre ich, das habe ich dieses Jahr jetzt nicht so gekriegt, und ich merke auch, das fehlt mir wirklich, alle Nase lang mal, alle paar Wochen setze ich mich in den Zug und fahre, weil meine Freundinnen sind überwiegend so über Deutschland verstreut, und fahre meine Freundin für ein Wochenende. Und dann machen wir es uns richtig schön und dann schmeißt mein Mann hier alles. Und der kriegt im Gegenzug andere Sachen. Der geht total gern Fahrrad fahren. Der geht jeden Freitagnachmittag, geht der Fahrrad fahren. Das ist so seine Ichkeit. Und ich kriege dafür meine Wochenenden. Und das muss auch gar nicht teuer sein, was man da macht. Und das habe ich auch in den letzten Jahren. Das war auch so mein Ding. Aber das ist, wie gesagt, immer alles mein Weg. Ne? Jeder muss da so sein finden. Ich habe auch in den letzten Jahren beschlossen, das Jahr 365 Tage, und da sollte sich am besten fast jeder gut anfühlen. Und ich wollte nicht mehr so von Urlaub zu Urlaub leben. Also früher ging halt arbeiten, 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 3 Wochen irgendwie auf dem Liegestuhl zusammensinken und dann wieder arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich habe dann jetzt in den letzten Jahren weniger gearbeitet und auch weniger verdient. Es waren auf jeden Fall finanzielle Einbußen. Und dafür musste ich auch auf einiges verzichten. Aber da, wo wir es dann gespart haben, waren dann, was weiß ich, die Urlaube, wo man irgendwo hinfliegt und die teuer sind. Oder ich habe mir viel weniger Klamotten gekauft. Oder ich habe mir statt der Markise, die ich so wahnsinnig gern für die Terrasse gehabt hätte, die elektrische, wo man nur so auf den Knopf drückt, habe ich mir halt einen Kurbel Sonnenschirm für 20 Euro statt die Markise für 2000 Euro gekauft. Mhm. Obwohl der Kurbelsonnenschirm fast genauso gut ist. Also ich habe an vielen Sachen so ein bisschen gespart, habe gedacht, das brauche ich doch gar nicht wirklich, das andere tut auch. Und dafür war aber eben der Raum da, weniger zu arbeiten und im Alltag eben halt mal ein Wochenende ein bisschen flüchten zu können und so. Dafür war einfach dann das Budget, habe ich anders aufgeteilt, und mir persönlich ist es einfach wichtig, dass der Alltag sich gut anfühlt und ich nicht nur für Urlaube lebe.
Ja. Das ist ein Riesenpunkt, finde ich auch. Also das beobachte ich auch bei ganz vielen Menschen. Also es ist jetzt gar nicht Mütter ausschließlich, dieses von Urlaub zu Urlaub hangeln. Ne? Und freue ich mich jetzt auf den Urlaub, und wenigstens habe ich irgendwie in 2 Wochen Urlaub. Und das ist ja eigentlich, ist es ja furchtbar, ne? Dass man dann sich da so hinhangelt und alles andere ist irgendwie so grauslich, ne? Dass man sich eigentlich nur noch auf den Urlaub freut. Ja, also schöne Tipps auf jeden Fall dabei. Wie geht's denn bei dir weiter? Also was macht Tessa so in den nächsten Jahren?
Ja, also ich habe jetzt 2020 genutzt und habe mein 2. Buch fertig geschrieben. Mhm. Das ist jetzt gerade am Montag zurückgekommen. Da muss ich jetzt von der Zweitlektorin, und das muss ich jetzt noch ein bisschen überarbeiten, und das ist Anfang Januar dann fertig, und das erscheint im September 2021, und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Da geht es wieder um eine inspirierende Begegnung, und auch Natur spielt da wieder eine ganz wichtige Rolle. Genau, und ich habe überlegt, heute verrate ich zum ersten Mal, wo das Setting ist. Weil ich kann noch ganz wenig über dieses Buch erzählen, weil es einfach noch so lange hin ist. Aber das Setting verrate ich heute mal, das wird in den Bergen spielen. Tatsächlich ist nämlich so ein bisschen die Szenerie, als ich auf die Idee zu meinem ersten Buch kam, ne, von der ich eben erzählt habe, da in dieser Szenerie spielt jetzt quasi das 2. Also das ist ein ganz anderes Thema. Es ist auch keine Fortsetzung, aber ich denke auch ein Thema, was wieder wirklich viele Menschen mitnehmen wird. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gerade mit meiner Agentin gesprochen über einen Plot für ein 3. Buch, und das fange ich Januar an. Das ist so das Ziel, bis September, dass dann quasi, wenn das 2. rauskommt, möchte ich dann mit dem 3. fertig sein. Ich muss ja sagen, meine Bücher sind jetzt sehr schmal. Auch das nächste, das ist jetzt so 120 Seiten ungefähr. Und das kann man dann gut in der Zeit schaffen. Was danach kommt, weiß ich noch nicht, weil es hängt bei mir total davon ab. Also die Ideen müssen einfach zu mir kommen. Also bei jedem Buch war es bisher so, da war eine Idee da und ein Gefühl, und da war etwas in mir, das wollte erzählt werden. Und das ist jetzt auch bei der 3. Geschichte auch schon wieder so. Das fing schon, als ich gerade fast mit dem 2. fertig war, tauchte das 3. in mir auf, weil ich schon zwischendurch dachte, oh, ich will jetzt eigentlich auch gerne am 3. schreiben. Und aber ob nach dem 3. wieder so eine Geschichte zu mir kommt, ich weiß es nicht. Und das habe ich auch gelernt. Ich plane gar nicht mehr so weit voraus, sondern ich lasse die Dinge jetzt einfach mal mehr auf mich zukommen. Im Moment mache ich keine Beratung, weil das einfach mir zu viel parallel ist. Und ich eben gesagt habe, ich brauche so eher die Langsamkeit und die Ruhe, und da wäre ich einfach auf zu vielen Baustellen unterwegs. Aber es kann total gut sein, dass nach dem 3. Buch erstmal so eine kreative Pause entsteht und dass ich dann wieder mehr in die Beratung gehe. Das lasse ich mir alles offen, und da bin ich auch selber mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, schön. Also ganz spannend auch, was da jetzt noch von dir jetzt im 2. Buch erstmal kommt. Also ja, ich freue mich dann auch schon auf September, hast du gesagt, gell?
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, genau.
Schön. Ja, und vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, wenn du jetzt, also und bei uns hören ja ganz viele Mamas eben zu, klar, eine Inspiration, eine Idee den Mamas jetzt noch mitgeben würdest, was wäre das?
Ja, das ist der Tipp, der vielleicht erstmal total banal klingt, aber ich finde, er ist im Endeffekt gar nicht so banal. Versucht mal, eure eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und die mehr zu erforschen und euch reinzuhorchen, weil erst in dem Moment, wo ihr euch und eure Bedürfnisse gut kennt, könnt ihr die Weichen stellen, um etwas zu tun, dass es euch besser geht. Und jetzt denken die meisten, ich weiß eigentlich, was ich so brauche, aber das ist eben ganz oft meine Erfahrung nicht so der Fall. Die meisten Menschen spüren nur, mir geht's nicht gut oder ich bin irgendwie müde oder ich bin irgendwie nicht gut drauf, aber die wissen gar nicht so richtig, was löst das eigentlich gerade bei mir aus. Und mein Tipp ist so, nehmt mal Momente, also eigentlich versucht jeden Tag mal so in euch reinzuhorchen, so ein bisschen zu forschen und nehmt so Momente mit, in denen der Kopf nicht so gefragt ist. Also das hat ja jeder. Entweder man sitzt mal an der Bushaltestelle oder ist mal irgendwo im Stau oder in der Supermarktschlange. Also es gibt ja immer mal wieder Momente am Tag oder wo wir so Arbeiten verrichten, wo wir nicht wirklich nachdenken müssen, so Spülmaschine aufbauen oder so, ist bei mir da sehr beliebt. Und dann versucht man so zu gucken, wie geht's mir eigentlich sowohl körperlich, also bin ich fit, fühle ich mich kraft, voll, bin ich entspannt und locker, oder das ist eher das Gegenteil, ne? Habe ich verspannte Schultern, habe ich vielleicht gerade eben mit den Zähnen geknirscht, was ist da los bei mir? Und wenn man auch schon mal allein merkt, körperlich, ist gerade gar nicht so gut, dann sollte ich vielleicht nachher mal einen Moment versuchen, ein paar Dehnübungen zu machen oder ein paar bisschen Lockerungsübungen. Oder mal, wenn ich mich echt schlapp fühle, vielleicht mal wirklich 5 Minuten um den Block laufen, um frische Luft zu schnappen. Also da zu gucken, wie kann man denen denn ganz gut entgegenwirken. Und wenn ich mich gefühlsmäßig nicht gut fühle, ich bin eher vielleicht ein bisschen traurig, ein bisschen antriebslos, ich bin irgendwie sogar ein bisschen aggressiv, dann zu schauen, was könnte jetzt aber gerade helfen, also wo kommt es denn her? Bin ich aggressiv, weil ich seit Stunden durch die Gegend hetze und keine Pause hatte, dann brauche ich vielleicht eine Pause. Bin ich eher nicht so gut drauf, weil ich das Gefühl habe, mein Partner hat mich irgendwie die letzten Tage gar nicht gut unterstützt und hängt wieder alles an mir, dann braucht es vielleicht mal ein Gespräch abends auf dem Sofa unter 4 Augen. Bin ich nicht gut drauf, weil irgendwie heute Morgen in der Besprechung mit den Kollegen irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann muss ich vielleicht auch da mal mir ein paar Notizen machen und mit den Kollegen das und das besprechen. Und wenn man permanent, also jeden Tag so ein bisschen so eine Selbstbeobachtung macht und dann immer rausfindet, warum habe ich gerade dieses Gefühl und was hat das ausgelöst, und da jedes Mal immer in kleinen Schritten dann arbeitet, dann wird auf der Berg des Nicht-Wohlfühlens gar nicht erst so groß. Und das hilft mir total, da am Ball zu bleiben. Und das kann man in diesen kleinen Momenten machen. Man kann auch anfangen, irgendwie sich Notizen zu machen, abends vorm Einschlafen oder so, ein Tagebuch führen oder so. Also es gibt viele Wege, aber diese sich selbst beobachten, Selbstreflexion und die eigenen Bedürfnisse kennenlernen und dann relativ schnell Lösungen finden. Das, finde ich, ist im Alltag sehr wichtig.
Ja, danke, ganz toller Tipp. Vor allem dieses Step-by-Step, ne? Nicht gleich alles und sofort und dann ist alles super und mach die Übung und dir wird es gut gehen. Na, das ist ja nicht realistisch. Es sind ja diese kleinen Schritte, diese kleinen Erkenntnisse, die einen dann weiterbringen.
Ja. Absolut, man kann nicht alles auf einmal und sofort. Und auch noch eine Sache wäre vielleicht, also am besten nie eine To-Do-Liste haben, auf der mehr als 3 Sachen stehen. Und die sollten auch wirklich einfach zu erfüllen sein. Ja. Ja. Und alles andere, was kann man auf irgendeinem Zettel ganz hinten im Schrank vergraben, also und den irgendwo, und wenn diese 3 Sachen abgearbeitet sind, dann kann man ja wieder raus und die nächsten übertragen. Also dass man eigentlich am Ende des Tages das Gefühl hat, ich habe das auch wirklich geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Da fühlt sich nämlich auch gut an, in kleinen Schritten und wirklich erstmal gucken, was ist wichtig und im Sinne von, was ist wichtig, damit es mir gut geht. Und ich zum Beispiel, ganz ehrlich, ich sage ja, ich bin so ordentlich und so Perfektionist. Ich hätte theoretisch den Anspruch an mich, mal mindestens einmal im Jahr meine Schubladen auszuräumen und auszuwischen. Habe ich seit 10 Jahren nicht gemacht. Das ist irgendwie nicht so wichtig. Ja, also es gibt einfach andere Sachen, die sind wichtiger. Ja. Und dann habe ich halt ein paar Krümel in der Schublade. Was soll's? Also das würde mein Leben nicht verbessern, wenn es nicht so wäre. Außer ich brauche es so dringend. Gut, aber dann finde ich auch, das ist noch ein kleiner Tipp, dann darf ich mich aber auch nicht beschweren. Also auch das ist wieder das mit dem Denken. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, es ist so wichtig für mich, dass ich diese dämlichen Schubladen auswische, dann muss ich mir aber auch sagen, so, das tue ich jetzt für mich, damit es mir gut geht, damit ich mich jedes Mal freue, wenn ich sie wieder aufmache. Und dann ist mir das offensichtlich jetzt auch wichtiger als Ruhe oder wichtiger als das. Und ich bin aber kein Opfer. ich muss das nicht, niemand verlangt das von mir, sondern ich will das und ich trage auch die Konsequenzen, dass ich jetzt meine Zeit damit verbringe. Und dann nehme ich aber voll Dankbarkeit auch wahr, jedes Mal, dass ich das geschafft habe und freue mich drüber, dass ich es getan habe. Und dann habe ich sozusagen die Verantwortung für mein Handeln übernommen, aber ich bin eben kein Opfer und ich muss ganz vieles eben nicht.
Das ist auch so dieses, ne, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde wahrscheinlich drüber sprechen, dieses ich muss und ich muss noch schnell und ja. Aber auf jeden Fall ganz, ganz tolle Tipps. Vielen Dank, Tessa. Vielen Dank für das ganze schöne Gespräch. Ja, es war ganz, ganz viel dabei und ich könnte mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Mama nochmal Lust hat, sich vielleicht ein Buch zu kaufen. Wir packen das natürlich alles verlinkt und alles in die Shownotes mit rein. Genau. Und war auf jeden Fall ein ganz authentisches, sympathisches Interview. Vielen Dank dafür.
Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich total. Und an alle Mamas, die das hören, man kann mich auch auf Facebook und Instagram finden oder auf meiner Homepage steht auch meine E-Mail-Adresse. Und wer Lust hat, irgendwie auch sich zu melden und einen Austausch zu haben, freue ich mich jederzeit sehr. Ich habe zwar jetzt beschlossen, mal 14 Tage das Handy auszuschalten und einfach mal über Weihnachten mal auszusteigen, weil ich eben auch gerade mir mein Bauchgefühl gesagt hat, könntest du mal eine Pause vertragen. Aber ansonsten bin ich da auch jederzeit, freue ich mich einfach über Feedback und über Ansprache und ja, wünsche allen Mamas alles Gute und denkt einfach dran, ihr seid total wichtig und wenn es euch gut geht und ihr auf euch achtet, dann geht es auch den Kindern gut.
Das war das Interview mit Tessa. Falls du jetzt noch nicht unseren Newsletter hast und unser E-Book, dann kannst du jetzt noch in die Shownotes schauen. Dort habe ich dir übrigens auch unseren neuen 5-Tages-Online-Kurs für Mamas verlinkt, den wir bald für dich kostenfrei starten. Auch dafür kannst du dich jetzt schon anmelden. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, eine schöne Woche noch und bis ganz bald. Deine Olivia von Glücksheldin.
Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.